Wer ist Jesus? Die Frage hat schon seit jeher Menschen beschäftigt. Schon zur Zeit von Jesus. Die Bibel gibt uns nicht so direkt einfach eine Antwort darauf. Aber die Bibel malt uns Jesus vor Augen. In vielen Geschichten, Begebenheiten, mit Wort und Reden von Jesus. Heute Morgen werden wir so eine Begebenheit miteinander anschauen. Die steht im Johannesevangelium Kapitel 8, 1 bis 11 und ist in der meisten Bibel überschrieben mit den Worten Jesus und die Ehebrecherin. Jesus aber ging auf den Ölberg. Am frühen Morgen war er wieder im Tempel und das ganze Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Dies sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber hörten es und entfernten sich, einer nach dem anderen, die Ältesten voran. Und er blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Schon früh am Morgen ist Jesus im Tempel und dort lehrt. Da kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu ihm und bringen eine Frau zu ihm. Eine Frau, die sie im Ehebruch ertappt haben. Was die Frau im privaten Bereich, im privaten Raum da hat, wird jetzt plötzlich an die Öffentlichkeit gezerrt. Wie im Skiwerferlicht steht sie da mitten im Kreis, umringt von Männern. Und die bringen die Anschuldigen vor, die Frau haben wir auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Da frage ich mich, wo ist der Mann? So etwas kann man ja nur miteinander machen. Aber wo ist der Mann? Da hat sich nicht viel geändert, oder? Zu der heutigen Zeit. Auf die Frauen, die das machen, auf die zeigen wir heute noch gern mit den Fingern. Wir haben auch gewisse Namen für sie. Und die Männer, die gehen anonym aus, die bleiben gern im Hintergrund. Denken aber, dass die treibende Kraft doch eher der Mann ist. Und in der Bibel, da wird der Mann besonders ermahnt. Im Alten Testament in der Sprüche, warum, mein Sohn, willst du dich an einer anderen berauschen und den Busen einer Fremden umarmen? Oder dann denken wir an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, jeder, der eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jeder, der eine andere Frau anschaut und dabei denkt, mit der will ich mal schlafen, der hat schon bereits Ehebruch begangen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben aber nicht nur die Frau im Blick, sondern vielmehr Jesus. Sie konfrontieren ihn mit dem Gesetz von Mose. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Das bringt Jesus in eine ganz heikle Lage. Wenn er sich jetzt gegen das Gesetz von Mose wendet, dann bringt er sich in Gefahr. Wenn er aber der Steinigung der Frau zustimmt, dann verleugnet er eigentlich seine Berufung am Herzigen und als der Helfer der Armen und der Unterdrückten. Er tut keins von beidem. Er wendet sich nicht gegen das Gesetz und er übergibt die Frau nicht zur Steinigung, sondern er buckt sich nieder auf die Erde und schreibt dort mit dem Finger auf die Erde. Und ihr möchtet jetzt gerne wissen, was er dort geschrieben hat. Ich will es euch verraten. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, oder? Wenn es nicht in der Bibel steht, dann müssen wir es ja nicht wissen. Und dann müssen wir auch nicht rätseln, sondern dann sollten wir uns das halten, was in der Bibel steht. So viel wird klar. Er wendet sich von denen ab und schreibt auf die Erde. Er wendet sich ab, als hätte er nichts zu tun mit ihnen, lässt sich auf keine Diskussion ein. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben nicht locker lassen. Die haben immer und immer wieder gefragt. Dann hat sich Jesus aufgerichtet und ihnen ein Wort gesagt, das jetzt wie ein Pfeil alles durchdringt und smitzt ihre Herzen trifft. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Das ist eines der ganz gewaltigen Worte der Bibel. Und über sättige Worte ist im Jeremia gesagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und im Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie, der tut dort Wirkung. Er holt die Männer vom hohen Ross ab. Die sich wettet über eine Frau erheben und Stein auf sie werfen. Und ich denke, er holt auch uns oben ab. Tun wir uns manchmal nicht gerne auch über andere Menschen erheben. Oder mach nur ich das. Auch wenn es nur in Gedanken ist, stellen wir uns gern über andere Menschen. Ich fühle mich an einem Ausländer, der nur gebrochen Deutsch redet, fühle ich mich überlegen. Dabei könnte der mir wahrscheinlich intellektuell überlegen sein und eine Weisheit mehr haben wieder ich. Und erst recht, wenn wir einen Menschen treffen, der etwas gemacht hat, der einen Fehltritt gemacht hat, dann fühlen wir uns ja besser als der. Oder wir sind froh, dass bei diesen Kindern auch etwas schlechter rauskommen, wie unsere eigenen Kinder. Da können wir uns ja auch so über andere erheben. Ja, wir überheben uns manchmal über Menschen und ordnen sie ein in die unterste Schublade. Da behalten wir sie fest und das können wir dann wieder vornehmen, bei guter Gelegenheit, wenn wir uns schlecht fühlen, wir sind doch noch besser als die anderen. Jesus holt sie und uns ab und stellt uns auf die gleiche Ebene. Die Frau ist ein Mensch wie du, der auch ab und zu einen Fehler macht wie du. Der Schwarze, der du ihm begegnest, der ist auch ein Mensch wie du. Der hat die gleichen Empfindungen. Und die Jungen, die so tun, der ist auch ein Mensch. Und die sind auch Menschen wie du. Die haben die gleichen Bedürfnisse. Wie könnte gerade diesen Satz Beziehungen unter uns Menschen verändern? Wie könnte diesen Satz dem Rassismus, dem Antisemitismus, der Gewalt und der Folter Einhalt gebieten, wenn man merkt, der andere, dem wir das antun, der ist ein Mensch wie ich? Dann würde das Knie vom Polizist nicht so lang auf dem Hals vom Schwarzen liegen, wenn er merkt, der Mensch ist ja ein Gleicher wie ich und empfindet die gleichen Schmerzen wie ich. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Wo das die Pharisäer und die Schriftgelehrten gehört haben, ist einer nach dem anderen verschwunden. Sie haben sich entfernt. Die Ältesten voran. Jetzt gibt es in Israel Älteste, die Amtspersonen sind. Aber da am Anfang sind uns eigentlich als Amtspersonen nur die Schriftgelehrten und Pharisäer genannt worden. Das heisst, die Ältesten sind die, die nach Lebensjahr die Ältesten sind. Im Alter, da wissen wir, dass man nicht ohne schuldig zu werden durchs Leben kommt. Jeder von uns weiss das. Das können wir verdrängen. Das können wir so tun, wie wenn da nichts gewesen wäre. Aber wir können es nicht vergessen. Das oder hat das oft mit einem Ballon dargestellt. Ballon kann man aufblasen, dann kann man den quetschen und drücken. Der hat immer wieder die gleiche Form. Aber so ist unser Bewusstsein nicht. Unser Bewusstsein, das gleicht doch eher an einem Klumpen von Lehm. Wenn man dort reindrückt und Einschnitt macht, die bleiben. Die gehen nicht mehr raus. Und diese Eindrücke und diese Einschnitte, die kommen dann manchmal in unserem Leben hoch. Zur Nacht, wenn wir nicht schlafen können. Wenn das bei mir passiert, dann bitte Gott wieder, vergib mir doch. Oder ich sage, Herr, du hast mir doch vergeben. Das will ich hinter mir lassen. Und jedes Mal denke ich dann, wie hast du dich damals nur so können benehmen? Jetzt kommt mein PC nicht mehr. Entschuldigung. Ich habe gerade das Blackout, Entschuldigung. Jetzt muss ich ohne Konzept weiterfahren. Ich habe in Gossau gern die Abendmahlsfeier abgeschlossen mit einem Wort aus dem 1. Korintherbrief. Oft haben wir dann einen Kreis gebildet. Da den Fenster entlang, hinten, überall haben wir einen Kreis gebildet und haben dann an die Hand gegeben. So sind wir zusammengestanden zum Abschluss vom Abendmahl. Die Kanzlerin ist auch da unten gestanden, der Prediger ist auf der gleichen Ebene gestanden wie die anderen auch. Wir haben alle einander gesehen. Dann habe ich abgeschlossen mit dem Wort, weil es ein Brot ist, sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle des einen Brotes teilhaftig sind. Wir die vielen, die Alte und die Junge, Männer und Frauen, Ausländer und Schweizer, Chef und Arbeiter, Akademiker und einfache Primarschüler. Wir, die vielen, sind ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen und das ist der Leib, wo Jesus für uns hingegeben hat. Das hat uns zusammengeschlossen. Wir alle, die da im Kreis sind und einander anschauen, wir sind Sünder. Das schließt uns zusammen. Und wir alle, die da stehen, wir leben von dem, was Jesus für uns da hat. Ich habe die Einheit der Gemeinde nie so erlebt, wie in dem Moment, wo wir so die Hand gegeben haben und gemeinsam vor Christus gestanden sind und gewusst haben, mir, der andere, der macht auch Fehler wie ich. Der andere, der lebt auch von der Gnade von Jesus wie ich. Das hat kein Überheben gegeben über den anderen. Das hat keine Verurteilung gegeben vom anderen. Das hat nur Freude gegeben, dass man zu Jesus Christus gehört. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Jesus hat sich wieder aufgerichtet und hat die Frau gefragt, hat dich keine verurteilt? Und dann hat die Frau gesagt, keiner, Herr. Jetzt hat sie gewusst, er ist der Herr. Sie hat das ausgesprochen. Und ich bin am Herr jetzt unter da. Aber der Herr hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Gehe hin, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus verurteilt die Frau nicht. Er heisst zwar nicht gut, was sie gemacht hat, aber er tut sie nicht verurteilen. Er gibt ihre Vergebung. Alle sind gegen sie, nur einen ist für sie. Da kommt mir das Wort vom Römer 8, 31 in Sinn, ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Das ist so etwas Wunderbares, wenn wir so leben dürfen, im Bewusstsein, mir ist alles vergeben. Jesus verurteilt mich nicht. Er ist nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Der Frau sagt er jetzt, gang, sündige nicht mehr. Entschuldigung. Das ist gut, wenn er das sagt, oder? Geh, sündige von jetzt an nicht mehr. Er schenkt ihr das neue Leben. Er verurteilt sie nicht, sondern er gibt jetzt ihre Möglichkeit, anders zu leben, ganz neu zu leben. Aber jetzt können wir natürlich fragen, was ist denn das für ein Leben, wenn er sagt, geh, sündige nicht mehr. Was ist denn das für ein Leben, wenn jetzt uns alles verboten wird? So ist ja eine landläufige Meinung, dass wir dieses und jenes nicht dürfen machen. Wozu sollen wir dann befreit sein, wenn jetzt uns alles verboten wird? Ich mag mich erinnern an die Beerdigung von meiner Mutter, die habe ich gehalten mit meinem Bruder zusammen. Und wir sind nach der Beerdigung durch den Friedhof Rosenberg durchgelaufen, wieder zu dem Auto und dann zum Leitmahl. Cousine ist neben mir gelaufen. Die hat mich gefragt, gehst du noch aufs Grab vom Vater? Dann habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wo das Grab vom Vater ist. Ich bin jahrelang nicht mehr auf dem Friedhof gsi. Dann fragen sie mich plötzlich, ist es eurer Religion verboten, aufs Grab zu gehen? Eben den Eindruck, den wir manchmal ja vermitteln, es ist uns verboten. Geben wir manchmal so einen Eindruck gegenüber den anderen Menschen ab, dass uns alles verboten ist. In meiner Bibel steht, jetzt muss ich es zitieren, in den Sprüchen: Genieße das Leben mit deinem geliebten Weibe alle Tage deines flüchtigen Daseins. Und im Timotheusbrief steht, dass Gott uns alles reichlich darbietet zum Genuss. Und wieder ein paar Vers, da steht, dass wir die Speise von Gott haben, die mit Danksagung sollen genossen werden. Was will man mehr? Dann wissen wir ja auch, dass wir so viele Gaben bekommen haben als Menschen von Gott. Gaben, die wir entfalten können in unserem Beruf, im Alltag, in der Freizeit oder auch da in der Gemeinde. Gott beschenkt doch uns reich. Ist es so etwas Schlechtes, wenn wir nicht mehr sündigen? Ist denn das so etwas Schlechtes, was Jesus jetzt sagt, gehe hin, sündige nicht mehr? Sünd, das zerstört die Beziehung von uns Menschen. Und Sünd, das tut auch die Beziehung zu Gott belasten und zerstören. Nicht sündigen heisst doch dann, dass man am Frieden, am Leben und an der Freude rumgehen. Und das wollen wir doch tun. Letztlich oder kürzlich habe ich im Kolosserbrief gelesen, in meiner stillen Zeit, da wird das ganz konkret beschrieben. Leget ab alles jetzt. Zorn, Wut, böse Rede, Bosheit, leget das ab, alles, das leget ab. Und weiter wird dann beschrieben, jetzt ziehend aber an, als die auserwählten, geliebten Heiligen von Gott, leget an Barmherzigkeit, Sanftmut, Gütigkeit, Langmut. Das wollen wir anlegen. Was mir noch wichtig geworden ist, ist, dass Jesus das sagt, gehe hin, sündige nicht mehr. Er sagt es der Frau. Die Frau ist allein bei ihm. Und dieser Frau wird jetzt gesagt, gang, sündige nicht mehr. Es geht immer der Weg von Jesus oder von Gott aus. Es geht nie der umgekehrte Weg. Auch schon im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Lande der Knechtschaft geführt habe. Du sollst. Es geht nie zurück. Der Retourweg, der gesetzliche Weg. Wenn du das alles zusammen erfüllt hast, dann bist du mir und ich bin dein Gott. Sondern Jesus steht jetzt zu dieser Frau und befreit sie und gibt jetzt mit dem Wort sündige nicht mehr ihren eigentlich gute Regeln und gute Weisungen für ihr Leben. Immer den Weg wird man gehen, nie den umgekehrten. Dass man meint, wenn man das und das und das und das alles haltet, ist Gott mit uns zufrieden. Nein, er hat hier eingegriffen und hat sie befreit. Wer ist Jesus? Dora Rappard, das ist doch Krishonenmutter schlechthin, die hat in einem von ihren Liedern gesagt, Jesu, du bist unaussprechlich herrlich deinem Kind, Gnade und Friede, Heil und Leben, ich in dir jetzt find. Amen.